Heute zu Gast Dr. Linda Seiter-Fink. Linda und ich sind uns vor einigen Wochen begegnet. Sie hatte auch schon mal eine Frage eingereicht bei Küste und Kiez. Und ich fand ihre Geschichte einfach, die sie mir so erzählte bei einer Veranstaltung, die fand ich einfach atemberaubend gut. Und ich dachte, okay, gibt es so etwas? Im Steckbriefform, Ende 23 niedergelassen, klein angefangen, hat die Ziele für das Jahr 23 in ihrem ersten Jahr der Betriebstätigkeit, sowohl was die Angestellten als auch die Patienten angeht, als auch sozusagen die Praxisstruktur angeht, die hat sie alle übererfüllt. Das hat sie alle super gemacht, und als ich so ein bisschen nachfragte, wie hast du dies gemacht und das gemacht, und da kamen ausnahmslos kluge Antworten. Ne? Also, wie machst du Urlaubsplanung? Kluge Antwort. Wie machst du das? Kluge Antwort. Dann dachte ich, okay, die hat so viel Struktur und die ist tatsächlich eine absolute Strukturqueen, wenn man so will. Weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber das fand ich sehr beeindruckend. So, und dann habe ich sie hier zum Podcast eingeladen und dann erzählte sie mir, sie hat sehr viel in der Paro-Forschung gemacht. Ihre Doktorarbeit, ihre Promotionsarbeit wurde sogar ausgezeichnet als die beste Deutschlands von der DG Paro. Und die kennt sich da sehr gut aus und hat da auch schon Vorträge gemacht, gerade im Bereich des Hirns. Und da haben wir wirklich ein Gesprächsthema. Und dieses Thema werden wir auch nochmal tiefer legen. Das heißt, wir haben auch einen Fortfolgetermin verabredet. Jetzt erstmal ihre Praxisgründung, und da sind vielleicht die besonderen Attribute. Sie gründete unmittelbar vor ihrer Haustür, wenn man so will. Sie hat so, ich nenne sie mal die 2-4-Regel. 2 Minuten von ihrer Haustür zur Kita, wo ihr Sohn gerade ist oder wo ihr Sohn ist, und 4 Minuten zur Praxis. Das ist natürlich das ideale Umfeld, wo man auch noch seine Eltern oder sein persönliches Umfeld mit einbinden kann, welches einem bei der Praxisgründung und beim Praxisbetrieb natürlich sehr, sehr doll helfen kann. Und ja, spannende Person, charmante, nette Person, und ich wünsche viel Spaß beim Zu- und beim Reinhören. Mein Name ist Christian Henrizi, ich bin Geschäftsführer der OptiHealth Consulting, und ab, los geht's. Herzlich willkommen zur 14. Staffel des Praxisflüsterer Podcastes. In dieser Staffel geht es um außergewöhnliche Gründungsformen. Die Staffel widmet sich der Vielfalt der besonderen Praxisgründung. Wir sprechen mit Zahnärzten und Zahnärztinnen, die neue Wege eingeschlagen haben, um ihre Praxis zu gründen und zu führen. Ob alles auf einmal mit Ehe, Praxis und Kindern, ungewöhnlichen Kombinationen wie Klinik und Politik oder die Mini-Praxis in bester Lage einer Großstadt, jede Episode bietet inspirierende Geschichten und wertvolle Tipps für euren Praxisalltag. Was sind die besonderen Herausforderungen dieser Gründer? Wie meistern sie außergewöhnliche Situationen und Bedingungen? Wir zeigen, wie Kreativität und Mut zu besonderen Praxisformen führen kann. Lasst euch inspirieren und erfahrt, wie vielfältig der Weg zu einer erfolgreichen, selbstständigen und persönlich geführten Zahnarztpraxis sein kann. In den jeweiligen Episoden habe ich kleine Wikis eingebaut. Die gehen von einer halben Minute bis zu 1,5 Minuten und erklären kurz und knapp, was es zum Beispiel mit den verschiedenen Darlehensformen oder Zinsgebungen auf sich hat. Hier habe ich mir Hilfe von Henry Schein besorgt. Also, wer mehr davon wissen will, ab in die Shownotes. Partner der Staffel ist wie immer die BFS. Ja, herzlich willkommen, liebe Linda. Ich freue mich sehr, dass du bei mir zu Gast bist.
Hallo, lieber Christian. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, Linda, erzähl doch mal, wer bist du und wo kommst du her?
Ich heiße Linda Seiter-Fink, komme aus dem Speckgürtel von Stuttgart, bin 33 Jahre alt, bin Inhaberin der Praxis für Zahnmedizin Dr. Seiter-Fink, inzwischen mit Kollegen, bin verheiratet und Mama eines 3-jährigen Sohnes.
Okay, das war ja die Kurzfassung, ne? Aber gehen wir mal rein. Du bist ja 33 Jahre, 91 geboren. Wie gesagt, du hast es ja selber verraten, da verrate ich ja nichts Unbekanntes. Wann hast du dich entschieden, dass du Zahnärztin wärst? War es im Kindergarten 95, war es in der Grundschule 2000 oder in der weiterführenden Schule 2010? Erzähl davon mal ein bisschen.
Also es war immer klar, dass ich Ärztin werde. Ob jetzt Zahnärztin oder Ärztin, steht ganz außer Frage.
Warum?
Ja, es hat mich alles interessiert und ich wollte immer den Menschen helfen und fand Ärztin sein einfach total spannend. Hab dann in der Grundschule, tatsächlich in der ersten Klasse oder irgendwann, wenn man halt so schreiben kann, dann richtig in meinem ersten Aufsatz geschrieben, und ich werde Ärztin. Und danach hat sich dann mein ganzer Lebensweg und meine ganze Schule gerichtet. Ich war krankhaft ehrgeizig, habe Tränen geweint, wenn ich nur 12 Punkte heimgebracht habe. und war schon immer darauf fokussiert, ich werde Ärztin und habe meine Fächer in der Schule danach ausgewählt. Ja, war krass.
Aber okay, also bist du eine der ganz, ganz wenigen, die ich kenne, vielleicht sogar eine der einzigen zwei oder drei, die so früh wussten, was sie machen und sich unbeirrbar auf diesem Weg ja begangen haben oder diesen Weg gegangen sind. Aber erzähl mal, was machen denn deine Eltern? Also bist du von deinen Eltern irgendwie medizinisch geprägt oder sind die auch Ärzte oder Zahnärzte vielleicht?
Ja, ganz und gar nicht. Meine Eltern sind weder Ärzte noch Zahnärzte. Meine Mama ist Physiotherapeutin, hat eine große Praxis mit mehreren Angestellten gehabt. Daher war das Thema Selbstständigkeit für mich ein bekanntes Thema. Und mein Papa ist im Krankenhausmanagement tätig und ja, ich habe tatsächlich keinerlei medizinischen Background, außer eben meine Mama mit der Physiotherapie.
Also umso erstaunlicher, dass man das so früh so genau weiß. Also hast du denn irgendwie einen Triggerpunkt? Ist da irgendwie mal ein Erlebnis, wo du sagst, das findest du so klasse, das will ich machen? Aber sagt man nicht dann eher, ich möchte, keine Ahnung, Balletttänzerin werden in dem Alter oder Schauspielerin oder Sängerin oder?
Also was war, ich hatte, egal was ich gemacht habe, ich wusste schon immer ganz genau, wie ich das Ganze mache. Zum Beispiel, ich war relativ erfolgreich im Kunstturnen, also Sportakrobatik und Leistungsturnen. Und ich war 3 oder 4 und ich habe zu meiner Mama, ich kann mich heute noch daran erinnern, ich habe gesagt, Mama, bitte, bitte, bitte bring mich einfach irgendwo hin. Ich will in dieses Turnen, ich will erfolgreich werden, ich will. Und so war das anscheinend immer. Meine Eltern berichteten mir immer davon. Die mussten mich 5-mal in der Woche ins Turntraining und in die Leichtathletik fahren. Das heißt, der Sport hat mich da, was Ehrgeiz und Disziplin anbelangt, immer begleitet und somit auch der Weg der Ärztin. Und meine Eltern haben nie irgendwie mich unter Druck gesetzt oder haben gesagt, du musst. Es war erstaunlich, und bei meinem Bruder, lustigerweise, ist es genauso. Der hat auch einfach seinen Weg gegangen, ohne dass jetzt meine Eltern da groß zugetan haben. Aber der ist kein Arzt, der macht was anderes.
Okay, was macht der?
Der hat Management und Finance studiert. Und ist in der Hinsicht ziemlich erfolgreich unterwegs.
Ist er älter oder jünger als du?
Jünger.
Okay. Dann hast du dann irgendwann mal gesagt, dann in Richtung Abitur wurde es dann konkreter. Wusstest du auch schon genau, an welche Uni du gehen willst? Oder wie ist das dann vonstatten gegangen? Du bist dann sozusagen unmittelbar vom Abitur. Du musst dir ja langsam Gedanken machen, dich bewerben, beziehungsweise gucken, wo du genau hinkommst. Wie war da dein Weg?
Genau, also Fakt ist, ich wollte direkt nach der Schule direkt ins Studium rein und habe dann mich relativ frühzeitig geschaut, wo bewerbe ich mich. Und es war klar, dass ich jetzt kein 0,8 und auch kein 0,9 Abitur habe. Und deswegen habe ich mich dann in Halle-Saale beworben. Denn damals hat Mathe als Leistungskurs und Deutsch als Leistungskurs noch schöne Pluspunkte gegeben, weshalb ich dann mit einem Schnitt letztendlich von 1,3 in Halle-Saale angenommen wurde und darüber bin ich im Nachhinein extrem dankbar. Es war eine super lehrreiche Universität, war damals Ranking 2. Und wenn ich jetzt so vergleiche mit anderen Universitäten von heute, was ich so mitkriege, auch von meinen angestellten Ärzten, was da sich bewirbt und was sie beispielsweise an Prothetik gemacht haben, war Halle tatsächlich gut.
Was hast du in Halle am besten lernen können?
In Halle-Saale war besonders spannend die Prothetik in Verbindung mit der konservierenden Zahnheilkunde. Wir durften im Prothetik-Staatsexamen Teleskop arbeiten und uns in jeglicher Hinsicht austoben und mussten als Beispiel nicht nur eine Brücke machen, wir durften richtig Gas geben, was ja langfristig auch für die Qualität in der Zahnarztpraxis dann spricht. Und der Punkt, wenn man sich selbstständig macht, natürlich eine gewisse Sicherheit dann gibt, dass man prothetisch vor allem fit ist.
Okay, cool. Das heißt, gehen wir mal ein bisschen chronologisch vor. In welchem Jahr hast du dein Abi gemacht und in welchem Jahr bist du in Halle fertig geworden?
Also ich habe 2010 Abitur gemacht, habe 2016 Staatsexamen gemacht, 2019 promoviert und 2023 dann die Selbstständigkeit.
Okay, zu welchem Thema hast du wo promoviert?
Meine Promotion war relativ, ich sage jetzt mal, eindrucksvoll. Hat mich mein komplettes Berufsleben jetzt begleitet. Ich habe in der Parodontologie promoviert, bin 2019 auch ausgezeichnet worden als die beste Doktorarbeit von ganz Deutschland, von der DigiParo. Es hat mir ziemlich viele Tore geöffnet. Aktuell bin ich in der Hirnforschung noch mit tätig. Die Parodontose, Parodontitis mit der Demenz und der Alzheimer-Erkrankung. Und die Praxis jetzt hat sich daraus auch relativ gut entwickelt von der Warte heraus und unsere Spezialisierung eigentlich in die Richtung gehend aufgrund von meiner Geschichte mit der Parodontologie, ja.
Das heißt, du bist spezialisiert auf Paro in der Praxis?
Genau, ja.
Okay, also mein absolutes Lieblingsthema, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, aber erstmal herzlichen Glückwunsch zur guten Promotion, davon hatte ich gelesen und da hatte ich dich auch schon mal gesehen, aber ich habe das wieder vergessen, bis wir uns da getroffen haben. Aber gestatte doch mal, bei wem hast du promoviert? Wer war dein Doktorvater?
Ich hatte eine Doktormutter.
Doktormutter, pardon, ja.
Ja, genau, Frau Professorin Dr. Susanne Schulz.
Okay. Und was genau war Inhalt deiner Doktorarbeit?
Wir haben Polymorphismen untersucht. Von 1002 Patienten hatten wir Blut entnommen und die DNA und haben die Polymorphismen untersucht auf den Zusammenhang zwischen koronaren Herzerkrankungen bzw. Folgeanfällen, Schlaganfall, die ganzen Themen halt, in Verbindung mit Polymorphismen, die gewisse Patienten haben. Und wir haben eine relativ signifikante Untersuchung dann ansetzen können und tolle Zusammenhänge herausfinden können, dass wir gewisse Polymorphismen haben. Wenn die da sind, dann haben wir mit so und so einer hohen Wahrscheinlichkeit das Risiko, an einem KHK-Ereignis zu erkranken oder zu versterben.
Okay, dafür möchte ich auf jeden Fall mehr wissen. Erstmal, was sind Polymorphismen?
Polymorphismen sind Veränderungen oder gewisse Anteile, die es in der DNA gibt.
Okay. Und was sind die signifikanten Ergebnisse, wenn du jetzt mal die größten Signifikanzen jetzt mal darstellst? Welche waren das aus deiner Doktorarbeit?
Dass wir mit einer Wahrscheinlichkeit von so und so viel Prozent oder mit einer Odds-Ratio und Hazard-Ratio sagen können, was die Statistik anbelangt, wenn der Patient den Polymorphismus aufweist. Es war auf dem Anrillgen der RS3217912, aber so ins Detail möchte ich jetzt nicht gehen, dass diese Patienten, wenn sie eine schwere Parodontitis haben, da muss man drauf eingehen, eben dieses Risiko haben, an einem Schlaganfall oder Herzinfarkt oder transitorische ischämische, also TIA, zu erkranken. Ja.
Okay, richtig krass. Also das heißt, man müsste eigentlich die DNA untersuchen nach diesem Genstück, die Patienten entsprechend markieren, müsste sagen, so, bei dir darf es auf gar keinen Fall passieren. Also komm dreimal, viermal im Jahr zur Prophylaxe und wenn es in Richtung einer Paro geht, dann müssen wir noch schneller mit irgendwelchen anderen Dingen dran sein. Das ist ja eigentlich das Skalpell, um in unserem Gesundheitssystem zielgerichtete prophylaktische Behandlungen einzuleiten, oder? Das ist ja genial.
Genau, und da finde ich es so schade, dass wir viel zu wenig kommunizieren. Klar, wir haben keine Zeit mehr. Uns überrennt die Welle der Bürokratie. Aber diese schöne Zusammenarbeit, die ich eben an der Universität hatte mit den Kardiologen, zwischen den Zahnärzten und den Kardiologen, war toll, war wirklich toll. Und der Wert der Zahnärzte, ich meine, wir sehen es standespolitisch, wir werden einfach viel zu wenig wahrgenommen. Der Wert der Zahnärzte, was den kompletten Körper anbelangt, viel zu wenig Beachtung geschenkt wird. Deswegen habe ich dann irgendwann noch meinen Heilpraktiker gemacht, weil ich einfach da auch noch ein bisschen drüber hinausschauen wollte. Und es ist wirklich so, wir müssen viel mehr auf die Zähne achten und das können meine Kollegen mir bestätigen, wenn wir einen hohen Blutdruck haben und wir sehen noch einen Diabetes dazu, dann ist klar, dass der Patient mit großer Wahrscheinlichkeit eine unbehandelte und unentdeckte Parodontitis hat, definitiv.
Krass, super krass. Aber jetzt hast du so eine wirklich klasse Doktorarbeit geschrieben, bist in Kontakt gekommen mit dem Verband DigiParo, hast du wahrscheinlich noch das eine oder andere Folgeprojekt machen können. Hätte dich nicht gereizt, auch die wissenschaftliche Schiene als Zahnärztin zu verfolgen und nicht in die Selbstständigkeit zu gehen?
Ja, war ein Thema auf jeden Fall. Aber ich wollte einfach schauen, was sind denn so gewisse Themen, die mich glücklich machen. Und ich brauche was für einen Geist auf jeden Fall. Aber es war von vornherein klar, ich muss an Patienten, ich muss kommunizieren. Aktiv und ich muss aktiv behandeln. Ich muss was dagegen tun, nicht nur im Labor sitzen und pipettieren. Das ist wichtig, aber für mich war es die nicht die reinste Erfüllung.
Also es hat sich sozusagen so ein ganz klein bisschen in Schwanken gebracht auf deinem geraden Weg, aber nicht davon abgehalten, Zahnärztin am Patienten zu werden. Okay.
Nee, auf gar keinen Fall.
Aber machst du denn jetzt noch so ein bisschen diese Projekte? Das heißt, verfolgst du das noch weiter? Schaust du dir mal Peers an oder so? Oder so ganz loslassen kann einen das ja eigentlich nicht, oder? Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen? Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de/dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de/dhd. Als Praxisinhaber in der Dentalbranche wissen Sie, wie wichtig qualifiziertes Personal für den Erfolg Ihrer Praxis ist. Die Opti Academy bietet mit dem Quereinsteiger in die Zahnmedizin Praxismanagement-Kurs eine exzellente Möglichkeit, Ihr Team zu stärken. Dieses Fernstudium richtet sich an motivierte Quereinsteiger, die sich fundierte Kenntnisse in Bereichen wie rechtliche Grundlagen, Terminorganisation, Qualitäts- und Hygienemanagement aneignen möchten. Mit dem Abschluss erlangen Ihre Mitarbeiter ein IHK-Zertifikat und bringen somit wertvolles Wissen und Kompetenz in Ihre Praxis ein. Investieren Sie in die Zukunft Ihrer Praxis mit Mitarbeitern, die bestens gerüstet sind, um den Praxisalltag zu meistern. Und verkürzen Sie deren Einarbeitungszeit. Erfahren Sie mehr über diese und weitere Fortbildung auf www.opti-academy.de.
Genau, also auf gar keinen Fall lasse ich los. Das ist wunderschön. Ich konnte eine wundervolle DH, die Sabrina Hura-Fassholz, gewinnen für meine Praxis. Und mit der habe ich natürlich einen Mega-Input. Also eine DH, die steht im Saft des Wissens, was die Parodontologie anbelangt. Und da werde ich auch aktiv herausgefordert durch Patientenfälle mit ihr, definitiv.
Merkst du, dass da aufgrund deiner Promotion oder ich sag mal so deiner sehr nischigen Bekanntwerdung in diesem Gebiet, ne? Also man kann es ja von einem Patienten hier nicht erwarten, dass er weiß, dass es überhaupt das Fach Parodontologie gibt und geschweige denn, wer ist ein guter Parodontologe. Aber erlebst du manchmal so, dass die Patienten sie dich aussuchen, weil sie sagen, okay, ich brauche wirklich eine gute parodontologische Behandlung?
Also es geschieht eigentlich immer durch die Aufklärung am Patienten. Dann viele schauen meine Homepage an, die natürlich darauf ausgerichtet ist, schauen sich das an und sagen, okay, zu der gehe ich, weil. Und natürlich mit dem Thema Hirn und Zähne haben wir bei uns jetzt in der Umgebung ganz gut eingeschlagen, haben dort auch einen Vortrag gehalten, der relativ viele Patienten angezogen hat und die auch sehr unsere Arbeit schätzen, vor allem diese enge Zusammenarbeit mit einer Dentalhygienikerin.
Oh, super spannend. Ich würde da ganz gerne noch ein bisschen beim Thema Paro bleiben. Ist das okay für dich?
Ja, klar, können wir machen.
Also, du hast ja die kardiovaskulären Erkrankungen untersucht. Und dann hast du aber eingangs auch noch gesagt, dass Alzheimer und Demenz ja auch ein Thema sind, die getriggert sind durch parodontologische Erkrankungen. Hast du dazu auch geforscht, beziehungsweise kannst du uns einen aktuellen Überblick darüber geben, wie da der Stand ist?
Ja, also der Stand, wir haben 2014 angefangen. Da gab es schon die Paper, wie hängt Alzheimer, Demenz und Parodontitis zusammen. Da gab es diese Studien. Aktuell haben wir den Porphyromonas gingivalis ganz stark im Visier. Wir haben aber auch Ansätze, was das glymphatische System anbelangt. Das ist diese Reinigung des Gehirns. Im Großen und Ganzen stehen wir aber trotzdem noch vor vielen Fragezeichen und spannend, was da die Studienergebnisse weiter sagen. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, der Porphyromonas gingivalis wird im Gehirn von toten, demenzkranken Patienten gefunden. Das heißt, der schafft es ins Gehirn. Und wenn er im Gehirn ist, wo fängt er an? In der Mundhöhle. Das heißt, wir müssen ihn auf der Mundhöhle rauskriegen. Somit kriegen wir ihn nicht ins Gehirn. Aber wir haben auch jetzt ganz viele, also als Beispiel Irisin, ein riesiger Faktor, der da mit reinspielt. Was macht Irisin? Viel zu kompliziert, das alles zu erklären. Aber ja, es ist spannend. Spannend, 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 ja. Das kann ich dir sagen. Aber da jetzt so ins Detail reinzugehen, da hört uns niemand mehr zu.
Linda, das machen wir vielleicht nochmal in einer Sonderfolge, wo wir mal nur über Paro sprechen.
Also was ich vielleicht sagen kann, was man auch aufnehmen kann, dass auch hier die Patienten aufgeklärt gehören.
Gehen wir nochmal zurück. Dann hast du dich aber entschieden, 2019 Promotion, dann fing Corona an. Was hast du dir in der Corona-Zeit gedacht? Oh Gott, zum Glück bin ich jetzt noch nicht selbstständig oder ich mache mich auf jeden Fall selbstständig. Wie war so dein Gedankenspiel in der Zeit?
Genau, also ich war zu dem Zeitpunkt, war ich in einer wundervollen Praxis mit meinem wundervollen Ex-Chef beschäftigt und wir haben Corona damals total aktiv aufgenommen. Ich habe das in Anführungsstrichen toll gefunden fast, dass wir so gut ausgerüstet waren, dass wir die Patienten weiter behandeln durften. Natürlich der Karfreitag war natürlich ein schwarzer Tag, als wir dann plötzlich Behandlungsverbot bekommen haben, wo wir auch wieder gesagt haben, die Zahnärzte viel zu wenig Aufmerksamkeit, ja, in der Lobby. Und dann muss ich aber sagen, war Corona für mich anstrengend, unter Maske etc. pp. Zu behandeln. Und Thema Selbstständigkeit war zu dem Zeitpunkt nie, dass ich jetzt sage, akut, ich muss, ich muss, ich muss. Ich war super glücklich bei meinem Chef. Jeder, der sich so einen Chef vorstellen kann, kann sich glücklich schätzen. Ich möchte aktuell selbst so eine Chefin sein. Da kommt es noch nicht ganz so hin, weil er sich wirklich so viel Zeit genommen hat immer. Und dann wurde ich schwanger. Und dann war alles auf Null natürlich. Wir wollten eigentlich jetzt noch keine Kinder. Die Kinderplanung war bei uns nicht Thema. Wir wollten eigentlich beide Karriere machen. Und dann wurde ich schwanger und dann war natürlich für mich mentaler Breakdown. Eine Frau, die ihre Ziele hat und erfolgreich sein will, was das Berufsleben anbelangt, ist schwanger. Bin ich von meinem Chef niedergebrochen und durfte ja da nicht arbeiten, bin ins Beschäftigungsverbot gerutscht. Und dann war für mich immer klar in meiner Struktur, okay, was sind denn meine eigenen Core Values? Was will ich denn? Und dann dachte ich mir, okay, eigentlich will ich unabhängig sein, ich will frei sein. Und dann war klar, jetzt könnte vielleicht nach der Babypause der Schritt sein, dass ich eigene Wege gehe.
Hast du die Elternzeit genommen oder hast du die gar nicht genommen?
Doch, ich war dann noch im Stillbeschäftigungsverbot.
Ja, okay.
Und dann wollte ich eigentlich auf jeden Fall wieder zurück zu meinem Chef. Dann hat sich aber bei uns im Ort, also wie gesagt, ich habe gesagt, Nähe Stuttgart, Stuttgarter Speckgürtel, wir haben unser Haus hier, wir haben die Kita hier und dann hat sich ein wunderschöner Neubau eröffnet und da musste ich dann zuschlagen, weil es für mich klar war, kurze Wege in der Selbstständigkeit als Mutter sind ein Muss.
Ja, das stimmt. Hast du denn Umfeld, also okay, du kommst aus der Gegend, also sind noch Oma und Opa oder Schwiegereltern, sind da irgendjemand in unmittelbarer Nähe, wenn du sagst, okay, Schnupfen in der Kita hier, hol mal ab?
Genau. Traumhaft, wir sind super vernetzt. Ich habe alle um mich herum. 4 bis 10 Minuten sind alle weg.
Und jetzt sag mal, also wenn du dann in Stuttgart das Haus hast, wie viele Minuten ist die Kita von dem Zuhause entfernt?
2 Minuten und die Praxis 4.
Das ist ja Wahnsinn. Also okay, also so sieht mal eine generalstabsmäßige Planung aus, wie man das wirklich ideal machen kann. Also ich sage ja auch immer, das Ideale ist, es ist gar nicht so wichtig, wirtschaftlich gesehen, wo man sich niederlässt, sondern man muss sich da wohlfühlen. Und wenn man die Familienplanung im Kopf hat, dass man irgendwo schaut, das Umfeld in der Nähe ist. Wir wissen alle, wenn die Ferien aufhören und die Kita wieder anfängt, später mit der Schule ist es dasselbe. Ey, in den ersten Wochen, da darfst du die Kinder bestimmt 1-2 Mal abholen, ne? Und wenn du gerade in der OP bist, dann ist es ja nicht so einfach. Du kannst ja nicht einfach eine PA-OP da mal eben so abbrechen und innerhalb von 10 Minuten da sein. Ne? Also man muss es ja irgendwie organisieren können. Und das macht einem das Leben unglaublich leicht.
Genau. Und wir sprechen immer vom Asset einer Praxis. Der Vermögenswert eines Unternehmens, Dazu zählt für mich ganz klar auch der Background dazu. Wir müssen gut vernetzt sein. Definitiv.
Also November 23, es ist nicht ganz ein Jahr her, beziehungsweise wenn wir die Folge hören, also wie gesagt, Veröffentlichung ist am 29.11., ist die Praxis exakt ein Jahr alt. Was hast du dir vorgestellt, in diesem einem Jahr erreicht zu haben? Das heißt, gehen wir mal ein Jahr, fast also ein Jahr und einen Monat vielleicht zurück, sagen wir mal unmittelbar vor der Praxiseröffnung. Was war so für das erste Jahr so dein Plan? Was waren deine Sorgen? Wirst ja, ich unterstelle mal, auch Sorgen gehabt haben, die Gedanken gemacht haben. Und was waren deine Ziele? Und im zweiten Schritt möchte ich das mal abgleichen mit dem, wo du jetzt stehst nach einem Jahr.
Ja, meine Ängste und meine Sorgen waren, habe ich überhaupt genug Patienten? Läuft die Praxis an? Wir sind, muss ich ehrlich sagen, hier sehr, sehr gut versorgt, was Zahnärzte anbelangt in unserem Ort, in unserer Gemeinde. Wir haben 7000 Einwohner in unserer Gemeinde und haben mit mir jetzt 3 Zahnarztpraxen und eine 4. folgt. Das muss man sich mal überlegen, mit mehreren angestellten Zahnärzten. Das waren auf jeden Fall meine Ängste. Aber wie du schon gesagt hast, es ist egal, wo man sich niederlässt, wenn man ein Konzept hat und wenn man gewisse Tools hat, das dann auch zu vermitteln an die Bevölkerung, dann läuft es eigentlich sehr gut. Dennoch hatte ich ziemlich viele Ängste, was Patienten anbelangt, ob sie kommen, ob sie mir vertrauen. Und wie ich angefangen habe, ich habe mit 3 Behandlungszimmern angefangen, habe Ausbaustufe 4 und 5 möglich. Ein kleines Zimmer habe ich noch für meine Ästhetik-Lounge. Ich spritze nebenher noch Botox und Hyaluron. Innerhalb der zahnärztlichen Tätigkeit muss man das ja outsourcen. Daher habe ich einen extra Raum, nur für diese Thematik. Und habe so angefangen mit 3, 4 Mitarbeiterinnen.
Was waren deine Ziele? Was hast du gesagt? Hauptsache überleben das erste Jahr oder wie bist du ins Rennen gegangen?
Ja, also ins Rennen bin ich gegangen. Ich habe zu meinem Mann gesagt, gib mir ein Jahr. Und dann bin ich wieder am Start. Ich habe mir vorgenommen, ein Jahr lang nur Gas zu geben und in der Praxis zu sein, Tag und Nacht. Und das Ziel war, dass ich die Bestellbücher voll bekomme und vielleicht in einem Jahr, dass ich ausgebucht bin von morgens bis Abend.
Okay, das war das Soll, das war die Idee. So, und jetzt liefer mal ein Jahr später und fang wirklich so an, wie du gerade angefangen hast. Bau es mal auf von Mitarbeiter, Zimmer, Patienten, deine Erwartung, gleich mal alles miteinander ab.
Ja, also wir hatten die Bestellbücher geöffnet, circa 6 Wochen vorher. Wir hatten Werbung geschalten, hier im Gemeindeblatt, ganz einfach. Wir hatten Flyer ausgelegt und haben dann die Bestellbücher 6 Wochen vorher geöffnet, haben dann bereits 350 Anmeldungen für die erste Woche gehabt und waren ab Tag 1 voll, voll, voll. Ich finde eine schöne Anekdote für den Start, den wir hingelegt haben. Bei uns ging es 1. November, Feiertag, das heißt am 2. November ging es los. Wir hatten uns ganz entspannt, meine 4 Kolleginnen und ich, uns überlegt, wir richten dann in Ruhe alles ein, stimmen uns ab, wie alles ja, vor sich geht. Natürlich hatten wir Medikamente und die Software, alles natürlich vorher schon in Ruhe angelegt. Aber wir hatten die Tore noch nicht mal geöffnet und ich bin aus dem Aufzug rausgegangen und vor der Türe standen 10 Menschen und haben gewartet, bis wir aufmachen. Die haben sich weder telefonisch vorher angemeldet noch sonst irgendwas. Die haben nur gelesen, Neueröffnung, 2. November. Und es waren 10 Menschen. Da waren Abszess dabei, da waren Notfälle dabei. Und dann standen wir da und waren wirklich ins kalte Wasser geworfen worden und haben dann gesagt, okay, jetzt müssen wir halt behandeln. Und ab dann ging es einfach nur rasant ab. Also wir haben die ersten 4, 6 Wochen, wir haben uns keine Gedanken gemacht über Struktur, über QM, über irgendwelche Dinge, die richtig strukturiert sein sollen. Wir haben einfach nur überlebt. Und jetzt, so nach einem Dreivierteljahr, können wir sagen, wir haben ein super QM aufgebaut, was steht. Wir haben eine tolle Struktur in der Praxis. Ich bin ein strukturfanatischer Mensch, deswegen auch mein Leben. Es ist nur Struktur in meinem Leben. Auch wenn meine Kolleginnen das jetzt wahrscheinlich von meinem Schreibtisch nicht behaupten können. Aber Struktur, Struktur, Struktur. Ich sag's immer wieder, strukturbestimmtes Leben. Und nur so schafft man es auch als Mutter. Und darum geht's mir hauptsächlich, das zu offerieren. Als Mutter und Ehefrau und Hausfrau und dann auch noch eine Unternehmerin zu sein. Jetzt inzwischen haben wir 5 Behandlungszimmer ausgebaut, also von 3 auf 5. Das erste habe ich dann sofort nach 3 Monaten ausgebaut. Wir sind inzwischen 13 Kolleginnen. Ich habe einen angestellten Arzt und ab Januar kommt noch eine angestellte Ärztin.
Also Chapeau, ne? Also wenn man sich überlegt, dass Bill Gates sagte immer, einige Sachen, die man auf 10 Jahre plant, die sind nach 3 Jahren da. Und einige Sachen, die man auf 3 Jahre plant, die brauchen mehr als 10 Jahre. Und Wahnsinn, was in dem ersten Jahr passiert ist, ne? Da fällt es dir wahrscheinlich schwer, neue Ziele zu formulieren, oder?
Du möchtest deine eigene Praxis und eine Familie gründen? Kein Problem. Wichtige Punkte für die Vereinbarkeit von Familie und eigener Praxis sind: Habe den Mut, es zu tun. Wir Frauen schaffen mehr, als wir denken. Finde eine passende Unterstützung bei der Kinderbetreuung und in der Praxis. Am besten inklusive einem Plan B. Mache eine gute Vorbereitung mit einer Fachfrau oder einem Fachmann, der dir die Gründung so einfach wie möglich macht.
Du hast den Wunsch nach einer eigenen Praxis, aber weißt nicht, wie Familie und Praxis unter einen Hut passen? Es gibt unzählige Möglichkeiten, eine eigene Praxis mit einer Familie zu kombinieren. Dazu gehört Kleinstarten und nach vergrößern. Wer sagt, dass eine günstige kleine Praxis nicht das perfekte Sprungbrett für den Start sein kann? Oder vielleicht suchst du gezielt nach einer Zahnärztin oder einem Zahnarzt, die nach der Abgabe noch Lust hat, weiter für dich zu arbeiten. Neugründung, zentral gelegen, 5 Minuten von Kita und Schule entfernt, ein Kinderzimmer in der Praxis, das später zum Behandlungszimmer wird, oder doch lieber der Klassiker, die Gründung einer Praxis im Team mit mehreren Zahnärztinnen und Zahnärzten. Es gibt unzählige Möglichkeiten. Das klingt interessant, entdecke spannende Veranstaltungen, Checklisten und vieles mehr in den Shownotes.
Ja, also aktuell versuche ich einfach nur Ruhe reinzubringen. Ein stabiles Team, die ihre gewissen Eigenschaften mitbringen. Und ich bin dankbar, ich habe kein einziges Mal Personal aktiv suchen müssen. Das waren alles Initiativbewerbungen aufgrund von unserem guten Ruf, den wir dann relativ schnell auch unter den Kolleginnen hatten und Kollegen. Und es war wirklich ein Lichtschalter. Wir haben angemacht und boom, ging es los.
Bildest du auch aus?
Ja, habe ich 2.
Okay, super. Ja, ich meine, das ist ja auch wichtig, dass man dann in diesem Markt dann auch, wie gesagt, wieder neue Leute ausbildet, dass man Nachwuchs hat, ne? Nee, das finde ich super von dir. Und macht dir das Spaß, die Arbeit mit auszubilden? Oder hast du dir da auch eine Struktur zurechtgelegt? Wie gehst du daran?
Also meine Auszubildenden, die bringen beide gewisse Eigenschaften mit, die ich total schätze und die ich genauso fördere, wie sie aktiv handeln. Also ich hole sie da ab, wo sie reinkommen ins Unternehmen und wir schulen halt intern ganz viel und auch da nochmal, egal wo man steht, Schulung, Schulung, Schulung und Weiterbildung. Bildung ist Macht, sei es im eigenen Unternehmen oder sei es im persönlichen Sektor oder im geschäftlichen Sektor.
Ja, das stimmt. Aber kommen wir mal zu deinen nächsten Zielen. Also fällt dir das schwer, jetzt überhaupt noch ein Ziel zu definieren?
Also aktuell habe ich keine Kraft, für weitere Ziele zu setzen. Ich funktioniere, ich bin ganz ehrlich, ich funktioniere. Ich versuche, alles zu handeln. Mit Kind, mit Ehemann, mit Praxis, mit Freundschaften. Und die Ziele sind, dass ich ehrlich bin, dass wir authentisch bleiben. Ich könnte jetzt sagen, ja klar, ich eröffne eine 2. Praxis und noch mehr Mitarbeiter. Aber ich habe eine Vision für mich selbst und vollkommene Klarheit, ja, irgendwie, was ich will. Und ich will jetzt einfach gerade Ruhe reinbringen. Und das Geschäftsmodell, das ich jetzt habe, war für mich, ich will eine Kleinunternehmerin bleiben und ich muss nicht große Ziele stecken mit 2 Praxen, 3 Praxen. Und ich denke, das ist ganz arg wichtig, dass man weiß, wo man hingehört und dass man in dem Hafen, wo man sich aufhält, sicher schwimmt.
Ja, das stimmt. Wachsen heißt ja nicht unbedingt quantitativ, dass das in die Größe der Einheiten oder in die Größe der Zimmer zu wachsen, sondern man kann ja auch genauso in der Qualität wachsen, dass man sich spezialisiert auf so ein paar Sachen, dass man sich da auch noch optimiert.
Genau, also Thema Spezialisierung, wir haben die PA. Wir möchten auf jeden Fall einen schönen Recall für die Patienten sein, dass wenn sie von uns prothetische Arbeiten bekommen haben, dass sie glücklich mit den Arbeiten sind und dass sie dahingehend gut beraten werden und die Nachsorge wie auch die Vorsorge einfach gut sind, ja. Und ein Konzept zu haben, das sage ich auch immer. Man braucht ein Konzept in der Praxis. Es wurde bei mir in diesen anfänglichen Seminaren auch immer so thematisiert, ihr braucht ein Konzept für die Praxis. Und plötzlich war für mich das Konzept da, wir machen High-End-Zahnmedizin und irgendwie sind wir auch gleichzeitig die Familienpraxis. Also ich sage immer, ich bin die Familienzahnärztin, vom Milchzahn bis zum Öhmchen.
Ja, coole Nische, ne? Und du bist ja auch da im Speckgürtel der Double-Income-Leute und der Superverdiener in Deutschland. Da hast du ja sozusagen qua Geburt und qua dort bleiben, hast du ja im Prinzip auch schon das makroökonomisch abgefrühstückt. Aber du, ich stelle mir trotzdem, ich bin da vielleicht ein bisschen quälend, aber ich stelle mir trotzdem die Frage, du bist 33, hast im Prinzip alle Boxen gecheckt. Ne? Du bist Zahnärztin geworden, bist selbstständig geworden, hast das auch alles mit Bravour bestanden. Ne? Alle Prüfungen sind irgendwie mit irgendwas mit 1 vom Komma durchgegangen. Kriegst den Beifall, den du verdienst, bist wirtschaftlich erfolgreich, bist Mutti geworden, bist verheiratet. Sagt man sich da manchmal, okay, ich bin jetzt 33 und es ist alles gecheckt, jetzt werde ich nur noch älter? Oder was passiert da mit einem?
Genau, also was ich auf jeden Fall nicht will, dass die mentalen Muskeln atrophieren, dass ich Angst vor einer mentalen Muskelkarte habe. Aber das wird nicht passieren, weil ich stecke voller Lebensenergie und voller Motivation und unsere Freude, die wir beim Behandeln haben, mein Team, was wir auf jeden Fall etablieren wollen, ist die modernen Medien, die Digitalisierung. Wir haben ja schon so viel. Ich meine, als eine Neugründung, ich kann nicht mal sagen, naja, ich versuche irgendwie noch die Digitalisierung voranzuschreiben. Du redest in deinen Vorträgen immer von Optimierung. Wir müssen mehr Wert auf die Straße bringen. Bei einer Neugründung haben wir natürlich schon total viele geile Voraussetzungen. Also ich habe ein DVT, ich habe ein Zerreckgerät jetzt da. Ich habe so enorm viel investiert, dass wir sagen, jetzt gehen wir ans Steigern. Ja, jetzt erhöhen wir die Schlagzahl, die Zerreckmaschine muss laufen als Beispiel. Die Voraussetzungen sind alle da. Ich muss einfach nur noch zupacken. Ich brauche das Personal dazu, die sagen, ja, ich habe Bock, mit auf den Zug aufzuspringen, beispielsweise jetzt das Zerreck anbelangt. Und dann können wir die Maschinerie der Praxis und die Gewinnoptimierung erhöhen.
Linda, ich quäle dich nur ungern, aber ich muss es wissen. Das pressiert mich jetzt wirklich. Nochmal, du bist 33 und hast im Prinzip alle Boxen gecheckt. Wie denkt man da über die Zukunft nach?
Ich bin ganz ehrlich zu dir, Christian, ich stecke so im Hamsterrad der aktuellen Situation fest. Ich denke gerade noch nicht nach, wo ich in 10 Jahren stehe. Ich bin dankbar für den Status quo, den ich jetzt habe und wie die Praxis sich etabliert hat. Und ja, bin einfach dankbar für das, was ich jetzt habe.
Ich glaube, das ist eine sehr ehrliche Antwort. Ich denke nur immer, wenn man dann zur Ruhe kommt, dann irgendwann, vielleicht Weihnachten, wenn du ein Jahr, den Einjahrestag hast, ja. Oder irgendwann, wenn man dann sagt, okay, was ist denn nun? Ja, also ich glaube, diese Momente gibt es und ich glaube, diesen Moment muss man Platz einräumen.
Ja, lass uns einfach in einem Jahr nochmal drüber sprechen und ich sag dir dann, was ich in meiner Struktur weiter alles geplant und erreicht habe.
Ja, bleiben wir im Kontakt, das ist eine gute Idee. Linda. Schon von Anfang an waren Patienten von deiner Praxis, die Mitarbeiter kamen nur per Initiativbewerbung. Ihr habt 7000 Menschen Ort, so habe ich das jedenfalls erlesen. Ist das korrekt, die Zahl 7000?
Ja.
Und bekommt jetzt die vierte Zahnarztpraxis. Wie erklärst du dir, dass es sowohl auf der Angebotsseite, sprich Mitarbeiter, als auch auf der Nachfrageseite so überhaupt vollständig unproblematisch war?
Also was die Mitarbeiter anbelangt, deren Core Values sind mit meinem Unternehmen allein. Das passt zusammen. Ich habe die Mitarbeiter eingestellt, die die genauen Vorstellungen haben, zu behandeln, wie ich es habe, die mit genauso viel Resilienz da reingehen, mit dem Ehrgeiz, das Unternehmen voranzubringen. Und Fakt ist, ich bin ein Local. Das muss man auch sagen. Und die Patienten vertrauen einem nur, weil man eben gleich spricht. Ja, ich will es nicht so überhören, ich habe meinen schwäbischen Akzent. Das heißt, wenn du local bist, hast du auf jeden Fall schon mal gewonnen. Dann eine extreme Patientenbindung durch eine gewisse Persönlichkeit, die wir ausstrahlen. Wir sind kein MVZ, wir haben Persönlichkeit. Und diese persönliche Betreuung, die schätzen die Patienten extrem. Und da geht die Mund-zu-Mund-Propaganda extrem voran. Und dann natürlich, was meine Mitarbeiter-Wertschätzung anbelangt. Als Beispiel, ich sage nie meine Mädels oder meine Helferinnen. Es sind für mich immer Kolleginnen und genauso behandle ich sie. Es sind Kolleginnen. Natürlich stehe ich als Chef oder Chefin da oben und bin für alles verantwortlich und im Endeffekt trage ich das Risiko. Aber wir unterhalten uns auf einer gewissen Augenhöhe. Für viele natürlich komisch. Ich bin erst 32 gewesen, bin jetzt deren Chefin. Die sind teilweise älter als ich. Die sagen, so eine junge Chefin haben sie noch nie gehabt. Dann, was in meinem Unternehmen auch, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich untypisch ist, wir haben eine Dudes-Kultur. War für mich eine große Frage. Gehen wir das Ganze per Sie an oder haben wir eine Dudes-Kultur? Und ich muss sagen, die Hierarchie eines Chefs in einem kleineren Unternehmen wie bei uns jetzt hängt nicht davon ab, ob sie mich jetzt siezen, ob sie mich jetzt duzen. Und das bindet auch extrem MitarbeiterInnen.
Das glaube ich. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist auch das Lokale. Da hast du, glaube ich, recht gerade. Man vertraut da mehr. Die riecht so, die spricht so, die ist so, die kleidet sich so. Deren Eltern waren auch schon in Ordnung. Ich glaube, da, dass man unterschätzt, was das eigentlich, du sprachst ja eingangs von Asset, was das eigentlich für ein Asset für ein Unternehmen ist. Okay, wieder was gelernt. Da muss ich mal drüber nachdenken, ob das wirklich ein wesentlicher, gefühlt, vom Bauchgefühl her ist es ein gewaltiger Standortvorteil. Ja, ein Local zu sein, dort wo du bist. Ich meine, wenn dein Vater nicht ein lokaler Bauunternehmer war, der irgendwie 100 Bauten nicht fertiggestellt hat und dann im Knast sitzt, ist es, glaube ich, ein Vorteil. Auf jeden Fall kein Nachteil. Nee, total spannend. Mensch, Linda. Ja, witzigerweise, wir haben uns ja kennengelernt auf dem 25. Jahrestag von Camlog, ne? Oder war das 25 Jahre Camlog? Und du hattest mal eine Frage eingereicht bei Küsse und Kiez, ne, glaube ich.
Ich bin so großer Fan von dir und Anne. Und als ich meine Selbstständigkeit dann so geplant habe und das ganze Thema angefangen habe, habe ich wirklich euren Podcast rauf und runter gehört. Also wirklich, ich bin ein ganz großer Fan von euch und Küsti und Kiez, mega Format, jetzt Praxisflüsterer, genau das Gleiche. Ich finde es toll, was ihr da auf die Beine stellt und wir jungen Kollegen können nur lernen.
Okay, danke, danke, danke. Also vielen Dank für das Kompliment, das wollte ich gar nicht rauslocken. Ich wollte einfach schauen, wie witzig manchmal so die Zufälle sind, dass man sich da zusammenfindet. Aber total spannend. Lass uns im Kontakt bleiben. Lass uns mal austauschen, wie es bei dir weitergeht. Halt mich mal auf den aktuellen Stand. Da freue ich mich. Und vielleicht machen wir mal eine Update-Folge irgendwann mal, wenn es weitergeht mit dem Podcast. Dann schnacken wir nochmal wieder.
Sehr gerne.
Linda, ansonsten vielen, vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute für den Nachwuchs, für deine Praxis, deine Mitarbeiterinnen und deine Patientinnen und alle, die dich unterstützen und die du unterstützt. Und nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Offenheit. Hat mich wahnsinnig gefreut, dich kennenzulernen.
Danke.
So, und ihr liebe Zuhörer und Zuhörer, wenn euch die Folge gefallen hat mit Linda und mir, dann hinterlasst doch ein paar Punkte und eine kleine Bewertung bei iTunes oder schreibt an henrizietopti-hc.de. Ich freue mich sehr. Bis dann. Ciao, ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.